Hi, hier ist Gabriel vom Podcast 7 gute Gründe. Ich melde mich nochmal in eigener Sache. In der letzten Folge hatte Martin euch gebeten, für uns beim Community Voting des Wettbewerbs des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe abzustimmen. Vielen Dank an alle, die das gemacht haben. Wir haben uns wirklich sehr gefreut. Leider hat es für uns trotzdem nicht für die Spitzenplätze gereicht. Umso mehr lohnt sich aber, in die anderen Projekte reinzuhören, die ihren besonderen Moment im Ehrenamt in einer Sprachnachricht beschreiben. Den Link zu den prämierten Beiträgen findet ihr in den Shownotes.
Hallo, ich bin Franz und ihr hört 7 gute Gründe, den Podcast von und für Rotkreuzlerinnen und Rotkreuzler und für alle, die mehr über diese spannende Organisation erfahren wollen.
Willkommen zu einer neuen Folge 7 gute Gründe. Am Rande einer Veranstaltung zum humanitären Völkerrecht in Stuttgart habe ich Dr. Johannes Richard getroffen. Er war lange beruflich beim Roten Kreuz und zuletzt Stellvertreter des Generalsekretärs. Heute ist er ehrenamtlich Konventionsbeauftragter des Landesverbandes Brandenburg und im Gespräch geht es um die Sonderstellung des Roten Kreuzes, die sich aus dem humanitären Völkerrecht und dem DRK-Gesetz ergibt und die es zu einer Organisation sui generis macht. Außerdem geht es um die Aufgaben und die Verantwortung, die sich aus der Sonderstellung ergeben und die besondere Bedeutung der Grundsätze der Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung. Und es geht um die Rolle der Konventionsbeauftragten in der Organisation und wie sie die Sonderstellung vermitteln können und müssen. Viel Spaß bei unserem Gespräch. Vorab zum Rotkreuz-Ereignis des Monats aus der Enzyklopädie roterkreis.de. Am 23. Juni 1990 wurden der DRK-Landesverband Brandenburg und der DRK-Landesverband Sachsen-Anhalt gegründet, letzterer in Schönebeck. Sie entstanden aus dem Deutschen Roten Kreuz der DDR. Wir haben heute ein besonderes Setting. Wir sind heute in Stuttgart, weil eine Veranstaltung stattfindet zum humanitären Völkerrecht des Landesverbandes Baden-Württemberg. Und wir haben uns im Hotel getroffen. Kann schon gleich mal sagen, das Setting ist raumakustisch nicht optimal, aber wir bemühen uns. Und wenn Störgeräusche sind, dann ist es, weil wir hier in der Hotellobby im Prinzip sitzen. Und bei mir ist Johannes Richard vom Landesverband Brandenburg, muss man jetzt sagen. Und ich freue mich sehr auf das Gespräch. Und wir fangen an, wie wir immer anfangen. Wer sind Sie und was machen Sie im Roten Kreuz?
Ja, mein Name ist Johannes Richard. Ich bin derzeit der Konventionsbeauftragte im Landesverband Brandenburg mit Sitz und Stimme im Präsidium dort. Das ist ja nicht überall der Fall, sollte aber angestrebt werden. Und das ist meine erste ehrenamtliche Tätigkeit nach einer langen hauptamtlichen Karriere, die in Bayern begann, nämlich als Lehrbeauftragter im Bayerischen Roten Kreuz. Von dort ging ich dann zum Bundesverband 1988 im Dezember mit dem Erdbeben Armenien. Ich war einer der wenigen Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen auch, die Russisch sprachen. Zur damaligen Zeit war das in Westdeutschland ja nicht Standard. Aber mein Slawistikstudium hat das natürlich begünstigt. Und so wurde ich gefragt, ob ich mit in den Einsatz gehe. Wurde dort dann schon im März 90 Chefdelegierter der Föderation. Und das hat natürlich dann letztendlich den Ausschlag gegeben, dass ich dann nicht mehr ins Bayerische Rote Kreuz zurückwechselte, sondern beim Bundesverband blieb und Mitte 1990 dann erstmal Referent für Osteuropa in der Auslandsabteilung wurde. Von dort an hatte ich mich dann zum Referatsleiter Ausland entwickelt, hatte all die spannenden Katastrophen letztendlich seit 1991 dann miterlebt, ob das die Ruanda-Krise war, ob das dann später der ganze Jugoslawien-Komplex war, die Öffnung damals noch hoffnungsvoll Osteuropas mit den ganzen damaligen Sowjetunion-Hilfen, Rumänien-Hilfen, die Kinderheime, die dort letztendlich dann vom Spiegel aktualisiert wurden und uns zum Einsatz führten. Später kam dann Lateinamerika mit Hurricane Mitch dazu, Erdbeben Kolumbien, nur um mal Schlagworte zu nennen. Jedes Erdbeben der Türkei, ein Generalsekretär sagte mal, nach Erdbeben Türkei kann man eigentlich die Haushaltsplanung machen. denn so regelmäßig wie die damals kam, Erdbeben, Iran, alle möglichen Kriege, die in der Zwischenzeit auch auftraten, lernte ich kennen. So, und das war dann der Schwerpunkt meiner Arbeit bis Umzug Berlin 2001. Und dann wurde ich zum Abteilungsleiter oder heute Bereichsleiter der Hilfsgesellschaft berufen. Und dann kam der ganze Bereich Rettungsdienst, Katastrophenschutz, die klassischen ehrenamtlichen Bereiche wie Bergwacht, Wasserwacht, Bereitschaften dazu. Und das war ich dann bis 2015 und dann wurde ich noch stellvertretender Generalsekretär und damit hat sich dann letztendlich 2021 mein hauptamtlicher Weg beendet.
Genau, jetzt haben Sie ja schon ganz viel vorweggenommen und so auch Highlights, wobei Highlights muss man aufpassen, weil das ja immer auch tragische Ereignisse waren und Sie haben gesagt, es ging jetzt mit der, sagen wir mal, Perspektive Deutsches Rotes Kreuz auch dann mit Auslandsarbeit los, mit dem Erdbeben in Armenien. Jetzt haben Sie bloß, genau, wir fangen nochmal ein Stück vorher an. Also zum einen, wenn ich es richtig gelesen habe, haben Sie ja tatsächlich ehrenamtlich im Roten Kreuz begonnen in Fürth.
Genau, ich war in Fürth im Jugendrotkreuz, fing das Ganze an. Genau. 1900, jetzt muss ich überlegen, 73.
Okay, Wahnsinn, ja.
War dort dann JRK-Gruppenleiter in Langenzenn, dann in Veitsbronn. Ich wohnte in Veitsbronn. Dann wurde ich dort Kolonnenführer, hieß es damals, jetzt Bereitschaftsleiter, auch in Veitsbronn, und wurde dann zum Kreiskolonnenführer gewählt. Okay. In dieser Funktion war ich dann auch in der Lehrgruppe des Bezirksverbands ehrenamtlich, also Ausbildung, Führungskräfte, Rettungsdienstausbildung, fuhr viel Rettungsdienst in den Semesterferien als Student, machte mein Rettungssanitäter. Das war so der ehrenamtliche Part.
Okay, und sind Sie dann aus dieser Rolle Bezirkslehrgruppe, dann war das der Weg in Richtung berufliche Tätigkeit als
Ich war dann bei der Bundesvermögensverwaltung, okay. Slawistik und Volkswirtschaft und ein bisschen Psychologie im Studium. Und dann war Bundesvermögensverwaltung in München damals der Auftrag. Und parallel machte ich ehrenamtlich aber auch Lehrbeauftragtentätigkeiten. Und das Ganze wurde dann immer mehr, bis ich hauptamtlich wurde. Und der richtige hauptamtliche Beginn im Generalsekretariat war dann mit dem Erdbeben Armenien.
Okay. Genau, haben Sie noch was Spannendes gesagt? Zu der Rolle des Konventionsbeauftragten kommen wir ja später. Und es ist ja, also jetzt dem Landesverband Bayerisches Rotes Kreuz, aus dem ich ja komme, ist es ja so, dass die...
nicht nur Sie, ich auch.
Richtig. Ja, jetzt müsste man sagen, genau. Okay, Sie ursprünglich kommen, genau. Ist ja die Konventionsbeauftragtenrolle tatsächlich auch, weil der aus der Mitte des Vorstands gebildet wird. Also insofern ist er zumindest im Vorstand vertreten, auch mit Stimme. Und seit der letzten Landesversammlung ist jetzt tatsächlich ein Wahlamt auf allen Verbandsebenen. Das heißt, wir werden in der nächsten Wahlperiode das erste Mal erleben, dass tatsächlich in den Wahlen der Mitgliederversammlungen und auch in der Landesversammlung das Amt des Konventionsbeauftragten gewählt wird. Und ich finde das persönlich eine spannende Entwicklung, weil es auch natürlich diese Rolle stärkt, was auch gleich was mit unserem Gespräch vielleicht zu tun hat, weil das ja vielleicht so ein bisschen die, ich sage mal, das sind die Rotkreuz-Fundamentalisten, also wo es um die Werte und um den, ja, schon um die Sonderstellung auch der Organisation ein Stück weit geht. Ich habe gelesen in einem Jahrbuch vom Deutschen Roten Kreuz, und da haben Sie zurückgeblickt auf 40 Jahre Rotkreuzarbeit, Sie seien für das Rote Kreuz in 120 Länder gereist und unter anderem eben auch im Krieg in Jugoslawien und auch bei Verhandlungen mit Nordkorea eingesetzt.
Ja, stimmt, das war spannend. Wir haben in Nordkorea nicht nur humanitäre Hilfe geleistet, als da Hungersnöte immer wieder waren, medizinische Basisversorgung im Land, sondern hatten auch eine Sonderaufgabe wahrzunehmen, nämlich Familienzusammenführung möglich zu machen.
Zwischen Nordkorea
und Deutschland.
Und Deutschland.
Okay. Es gab eine kleine Gruppe Deutscher, deren Vater in der DDR ein Student aus Nordkorea war. Es gab eine ganze Reihe Studenten aus Nordkorea, die in der DDR bestimmte Zeit studieren durften. Und die haben sich teilweise auch liiert mit Deutschen. und umgekehrt auch Studentinnen mit deutschen Männern. Und plötzlich wurden die abberufen von ihrem Staat. Und da sind teilweise auch Kinder zurückgeblieben, die deutsche Staatsbürger sind und die irgendwann nach der Wende, vorher konnten sie das ja nicht fragen, fragten über unseren Suchdienst, können wir eigentlich Kontakt zu unseren Vätern oder Müttern aufnehmen, meistens Vätern. Das wurde ans Suchdienst des DRK herangetragen und wir prüften dann über direkte Kontaktaufnahme mit dem nordkoreanischen Roten Kreuz, ob das möglich sei, auch mit Gesprächen mit der Botschaft Nordkoreas in Berlin. Und nach 10 Verhandlungen kam es dazu, dass es möglich gemacht wurde, wenn die Väter oder Mütter zustimmten, ist ja immer Freiwilligkeit bei uns im Suchdienstsystem, dass die Kinder nach Nordkorea, nach Pyongyang fliegen konnten und dort in Räumlichkeiten des koreanischen Roten Kreuzes ihren Vater oder ihre Mutter sehen konnten. Eine spannende Aufgabe, nicht spektakulär, also das bewegt die Welt nicht, aber es war ein humanitärer Akzent, der typisch für diesen Pakt Familienzusammenführung im Roten Kreuz steht. Und darüber haben wir eine Vereinbarung geschlossen und das waren Gespräche, die wir in Pyongyang führten.
Okay, aber das ist ja auch, also weil Sie sagen, das ist nicht spektakulär, naja, also für die Menschen, die es betroffen hat, hat es natürlich einen riesen Unterschied gemacht.
So ist es.
Und sagen, wenn man die Rahmenbedingungen politisch und so weiter anschaut, ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass sowas gelingt, eher unterdurchschnittlich, würde ich sagen. Und das ist vielleicht ja schon ein Blick auf die Sonderstellung der Bewegung, zu sagen, wenn es jemand hinbekommt, dann ist das vielleicht eine Organisation, der man das zutraut.
So ist es. Und die dafür für solche Aufgaben auch mandatiert ist.
Mandatiert ist, ja genau, völkerrechtlich.
Nicht
ja.
nur über das Völkerrecht, sondern auch über das Rotkreuzgesetz. Und dann haben wir ja auch noch ein Suchdienstgesetz.
Mhm. Ja, okay.
Das zwar primär die Datenschutzthemen regelt, aber es ist eine Sonderstellung, die kaum einer kennt.
Ja, okay, habe ich jetzt heute auch nicht auf dem Zettel, aber vielleicht kommen wir noch dazu.
Ja.
Ich habe mir nämlich nur spiegelbildlich, wo ich das gelesen habe, 120 Länder, habe ich kurz irgendwie das Bild gehabt.
Sind genau 123. Ja.
Ich hatte Ihren Reisepass irgendwie im Kopf.
Es sind viele Reisepässe, manchmal auch parallel, weil man darf mit einem Reisepass nicht in ein anderes Land fahren. Sie können nicht in Nordkorea gewesen sein und dann nach Südkorea fliegen, so einfach. Oder sie können nicht im Gazastreifen gewesen sein und dann sofort in andere Länder fliegen. Oder von Israel nicht unbedingt in den Iran.
Okay, aber das heißt, da gibt's jetzt nicht, das könnte ja auch ein Teil der Sonderstellung sein, also es gibt jetzt nicht irgendein besonderes Dokument, wo man sagt, ah ja, alles klar, das ist eigentlich bei uns verboten, aber wenn das so ist, dann geht's in Ordnung, sondern sie haben einfach ganz banal, also banal in Anführungszeichen, verschiedene Reisedokumente gehabt, um das dann entsprechend abzuwickeln. Okay.
Gut. Natürlich immer, wir haben das nicht wie Touristen eingereicht, sondern über die Botschaften dann direkt und auch mit der Begründung, weshalb diese Reisen nötig sind.
Weil möglicherweise sonst überhaupt kein Zugang möglich gewesen wäre.
So ist es.
Und in dem besagten Interview steht auch ein Zitat von Ihnen und das gibt's auch an anderer Stelle immer wieder und das ist vielleicht die Hinleitung zu unserem heutigen Thema. Da haben Sie gesagt, das Deutsche Rote Kreuz ist weder eine Nichtregierungsorganisation noch eine staatliche Organisation, sondern eine Organisation sui generis, deren Sonderstellung durch das Völkerrecht und nationales Recht definiert ist. Und das würde ich gerne jetzt nochmal aufdröseln, weil es tatsächlich spannend ist. Also aus dem Völkerrecht kommt da was, das meint insbesondere die Genfer Abkommen.
Mhm.
Das heißt, da wird ja letztlich, was ist da die Rolle, die der Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung zugewiesen ist?
Das ist die Rolle, die im Völkerrecht der nationalen Hilfsgesellschaft zugewiesen ist.
Mhm.
Ja, es ist nicht überall explizit Rotes Kreuz genannt, sondern nationale Hilfsgesellschaft. Und die nationalen Rotkreuz- oder Rothalbmondgesellschaften haben sich alle zur nationalen Hilfsgesellschaften ihrer Staates qualifiziert.
Okay, das heißt, die Logik ist so, in den Genfer Abkommen ist geregelt, jeder Vertragsstaat muss eine nationale Hilfsgesellschaft haben und der Vertragsstaat beauftragt dann eine
Organisation. Begründet in der Regel dann eine Rotkreuz- oder Rothalbmondgesellschaft. Das ist ja auch ein wichtiger Unterschied zu NGOs beispielsweise. ein Rotes Kreuz oder ein Halbmond kann sich nicht selbst gründen.
Nicht selbst gründen, okay.
Sondern es macht der Staat. Der Staat sagt, ja, ich will auf meinem Territorium ein Rotes Kreuz oder einen roten Halbmond. Dann entsteht ein Verein oder meistens sind es Körperschaften des öffentlichen Rechts. Da geht also Bayern eher den normalen Weg weltweit, für Deutschland nicht ganz. Und dann muss dieses zu gründende Institution Rotes Kreuz die Statuten der Bewegung erfüllen, die Anerkennungsbedingungen erfüllen. Und wenn die Anerkennungsbedingungen erfüllt sind, dann kann der Staat sagen, ja, du bist mein Rotes Kreuz. Dann ist man es aber immer noch nicht. Dann prüft das IKRK, ob das alles erfüllt ist. Und erst wenn das IKRK sagt, ja, das ist alles okay, dann bist du Rotes Kreuz oder Rotes Halbmond. Und das ist das Absurdum. Der Besitzer, wenn ich es jetzt mal so banal sage, dieses Zeichens, Logos, ist dann nicht die Gesellschaft, sondern der Staat, der verleiht Kraft Völkerrecht dieser zu gründenden Gesellschaft das Recht, das Zeichen Rotes Kreuz oder Roter Halbmond zu nutzen. Das heißt, wenn wir uns nicht Rotkreuz oder Rothalbmond gemäß verhalten, kann er uns das auch entziehen.
Kann er uns das entziehen und könnte ja auch das internationale Komitee
vom Roten Kreuz. Und wir können es auch nicht einfach, und das enttäuscht manche Fundraiser, für Fundraising-Zwecke weiterverleihen.
Ja, genau.
Das Glück fürs Rote Kreuz ist, dass auf staatlicher Seite, zumindest in Deutschland, das kaum jemand genau hinterfragt. Aber rechtlich sind wir nur vom Staat beliehene Träger dieses Zeichens. Und der Staat entscheidet, das war in Kasachstan nach Zerfall der Sowjetunion interessant, ob Halbmond oder Rotes Kreuz. Wir haben damals ein Rechtsgutachten in Auftrag gegeben als DRK-Bundesverband, weil Kasachstan trat an uns heran und sagte, wir wollen eigentlich beide Zeichen, weil wir wollen uns nach Westen letztendlich orientieren, aber gleichermaßen unsere islamische Tradition darstellen. Und dann hat man aber feststellen müssen, das geht nicht. Und dann hat Kasachstan als Staat entschieden, du bist Halbmond.
Okay. Muss man vielleicht an der Stelle nochmal sagen, an sich ist es ja gerade nicht weltanschaulich konnotiertes Zeichen, aber es wurde oft so interpretiert und das ist der Grund, warum es eben dann auch diese Entwicklung in den Zeichen gegeben hat. Jetzt haben Sie das schon gesagt mit der doppelten Anerkennung, also sprich der Vertragsstaat begründet quasi seine nationale Hilfsgesellschaft oder weist diese Eigenschaft zu und das internationale Komitee vom Roten Kreuz, wenn denn die Anerkennungsbedingungen erfüllt sind, die in den Statuten der Bewegung stehen, sagt jawohl, das ist eine nationale
Rotkreuzgesellschaft oder Halbmondgesellschaft. Und erst dann kann man, wenn man will, in den Dachverband eintreten, in die Föderation früher Liga.
Genau, diese Anerkennungsthematik, jetzt haben wir ja in Deutschland geschichtlich die Situation gehabt, dass auch Zeiten mit, also ganz früher natürlich vielen deutschen Staaten, aber dann jedenfalls nach dem Zweiten Weltkrieg zwei deutschen Staaten hatten. Welche Auswirkungen hatte denn das auf diese ganze Anerkennungsthematik?
Mit vielen deutschen Staaten, das ist ja auch die Frage, wie alt ist das DRK, ne? Feiern wir 1919 oder feiern wir viel früher noch mit Württemberg, dem Königreich, unseren Start? Ich glaube, das DRK, dem ist es gelungen, beides zu feiern. Aber wie war es mit der DDR und mit der Bundesrepublik Deutschland? Wir waren die einzige Organisation, Bundesrepublik und Rotkreuz der DDR, die jenseits der damaligen Hallstein-Doktrin international beides anerkannt hatte. Es gab ein anerkanntes Rotes Kreuz der DDR, das sich gleich nach der Anerkennung des Roten Kreuzes der Bundesrepublik auch gegründet hat. Bundesrepublik war immer schneller in diesem geteilten Deutschland. Erst hat die Bundesrepublik sich entschieden, wir werden Bundesrepublik, dann wurde die DDR. Dann hat man gesagt, wir machen ein Rotes Kreuz. Erst dann hat das DDR-System auch gesagt, wir machen auch ein Rotes Kreuz. Und beide wurden anerkannt
Vom IKRK.
Vom jeweiligen Staat und vom IKRK. Damals durch ein Anerkennungsschreiben Adenauers und im DDR, glaube ich, war es Anerkennungsschreiben durch Ulbricht. So, und dann gab es zwei anerkannte nationale Rotkreuzgesellschaften, die miteinander auch kommunizierten. Das war in der Zeit des Kalten Krieges oft eine der wenigen direkten Verbindungsstränge im humanitären Bereich. Beispielsweise bei Verhandlungen, auch wenn es um Menschenhandel und Austausch ging, Gefangenenüberführung nach Deutschland und Ähnlichem. Also es gab Kontakte, es gab auch Kontakte an der Grenze, das weiß man von Hof oben, wenn Krankentransporte oder Leichentransporte stattfanden, wurde auch auf beiden Seiten in einigen Jahren dieser Teilung das Rote Kreuz hier mit eingeschaltet. So, was macht man jetzt aber, wenn sich der eine Staat auflöst und letztendlich der Bundesrepublik mit Ländern beitritt? Man hat dasselbe auch gemacht mit dem Roten Kreuz der DDR. Die DDR gab's nicht mehr. Es gab aber noch ein Rotes Kreuz, ja auch mit Liegenschaften und Vermögen der DDR. Und da hat man eine Gesellschaft gegründet, Deutsches Rotes Kreuz der DDR in Auflösung. Mit Sitz, ich glaube, am Bahnhof Lichtenberg in Berlin. Da war der Professor Brückner, der Vizepräsident des DRKs dann wurde, und Peter Bayer, der das Ganze operativ dann bearbeiten musste. Es gab ja auch viele Personalaktensachen für Rentenanfragen und Ähnliches von Mitarbeitern des Roten Kreuzes der DDR. Die mussten ja irgendwo weitergeführt werden. Parallel hat man aber in den neu gegründeten Ländern Landesverbände gegründet, die dann dem Deutschen Roten Kreuz beigetreten sind. Also eigentlich hat man es analog zum staatlichen System gemacht.
Genau, nur dass eben die Organisationen auf Landesebene quasi vorher nicht gab, weil es halt die Länder nicht gab in dem Sinn. Okay, also es heißt, er hat im Wesentlichen, also zwei nationale Gesellschaften während der deutschen Teilung, im Anschluss dann Zusammenschluss oder Beitritt der neuen Landesverbände zum Deutschen Roten Kreuz und erneute Anerkennung durch die
und dann erneute Anerkennung des gesamtdeutschen Roten Kreuzes durch die Bundesrepublik.
Und durch die IKRK wahrscheinlich.
Und IKRK auch, ja.
Okay.
Das war auch wieder nur ein offizielles Anerkennungsschreiben von Kohl damals. Und mir fiel auf, wir hatten ja dann 1990 folgende sehr viel zu tun mit Neugründungen von Rotkreuzgesellschaften im ehemaligen Jugoslawien, in der Ex-Sowjetunion, Tschechien, Slowakei, die Teilung. Da mussten sich ja überall neu Rotkreuzgesellschaften gründen. Denn es gab das tschechoslowakische Rote Kreuz. Es gab aber nicht das slowakische und das tschechische Rote Kreuz. Es gab das kroatische Rote Kreuz und das slowenische Rote Kreuz ja nicht. Das wurde ja alles erst dann gegründet. Und die Föderation legte damals Wert drauf über ihr Büro in Budapest, dass die alle ein Rotkreuzgesetz haben. Und wir hatten sehr viel unterstützt bei diesem Aufbau dieser osteuropäischen und mitteleuropäischen und Balkan-Rotkreuzgesellschaften. Und wir wurden dann immer gefragt, also ich, wie sieht denn euer Rotkreuzgesetz aus? Können wir das mal haben? Da sagten wir, nee, da ist einiges geregelt im Bereich der Wohlfahrtsgesetzgebung, da ist einiges geregelt im Bereich des Zivil- und Katastrophenschutzes, da ist einiges auf Länderebene, aber wir hatten nichts. Ja. Die einzigen, die was hatten, war die Körperschaft Bayerisches Bayern, Rotes Kreuz, aber das war jetzt auch nicht passend.
Aber war es nicht so, gab es nicht noch ein Rotkreuzgesetz?
Und dann gab es noch ein Rotes Kreuzgesetz
aus
dem Nationalsozialismus, mit dem Absurdum, dass beispielsweise der Präsident vom Reichskanzler ernannt wird.
Was wiederum für den Grundsatz der Unabhängigkeit.
Und es waren aber auch ein paar positive Sachen mit drinnen, zum Beispiel bei notariellen Angelegenheiten, Kauf von Liegenschaften, Gebührenfreiheit und Ähnliches. Aber es war eigentlich nicht mehr adäquat. mit dem Ergebnis, dass in einer Rechtsbereinigungsphase der Bundesregierung, die viele dieser Gesetze dann wegdrücken wollte, das DRK erfuhr, man will das DRK-Gesetz aus dem Dritten Reich und Weimarer Republik vorher noch löschen. Und da wurden wir hellhörig und gesagt, nee. Und dann hat meine Stellvertreterin, Frau Dr. Spieker, die eine ausgewiesene Völkerrechtlerin ist, zusammen mit dem Justizministerium, mit Eberhard Desch, der war damals Ministerialrat, überlegt, was können wir denn machen? Das streichen wir nicht so einfach. Und so ist dann in Verhandlungen mit dem Justizministerium das jetzt gültige Gesetz über das Deutsche Rote Kreuz entstanden.
Genau, zu dem kommen wir gleich. Vielleicht noch einen Nachtrag zu Ende der deutschen Teilung oder Wiedervereinigung. Das war ja auch dann der Anlass fürs Deutsche Rote Kreuz, das Generalsekretariat, also die Geschäftsstelle des Bundesverbandes von Bonn nach Berlin zu verlegen, was Sie ja dann logischerweise gleich miterlebt
haben. Da gab es einen Beschluss für 1990. Das DRK verlegt sein Generalsekretariat nach Berlin. Und ich muss sagen, wir haben dann, als ich 90 dann nach Bonn kam, ins Haupthaus, nicht geglaubt, dass das so schnell stattfindet. Ich persönlich habe mir in Meckenheim noch ein Haus gekauft, weil ich war so stolz, von München kommend, wo man mit unserem Rotkreuz oder öffentlichen Dienstgehältern eigentlich sich nicht so schnell ein Haus leisten kann, sich in Bonn ein Haus kaufen zu können als junger Familienvater, habe ich dann auch gleich gemacht. Weil ich dachte, so schnell wird das nicht stattfinden. Es hat dann auch 10 Jahre letztendlich noch gedauert, bis das dann realisiert wurde.
Aber immerhin, also ich glaube, von den Bundesministerien sind ja heute noch Dienststellen in Bonn. Also
ja, es gibt ja dieses Bonn-Berlin-Gesetz, wo das auch so vorgeschrieben ist. Also wir waren da eigentlich so im Mittel des Zeitablaufs mit unserer Verlegung. Was fürs Haus ein anfangs schwieriger Prozess war. Denn bei so einem Umzug verlieren Sie eigentlich all die Leute, die Sie nicht merken im Alltagsbetrieb. Simple Dinge, wie jemand ist vielleicht heute altmodisch, der die Hauspost verteilt. Die ziehen nicht mit um.
Ja, genau.
Die einfachen Buchhalterinnen, die ziehen nicht mit um, weil der Hauptverdiener irgendwo anders in Bonn gearbeitet hat. Und so stand man dann eigentlich in Bonn vor einer relativ, in Berlin die ersten Jahre vor einer relativ desolaten Verwaltung. Ich muss das so sagen. Hat sich dann erholt, aber es war dann auch interessant, die andere Zeitwahrnehmung. In Bonn fingen die Leute relativ spät das Arbeiten an. Also es war so üblich, 8:30 kamen wir ins Büro. In Berlin war es dann plötzlich so, dass die Neuen alle um 7:30 anfangen wollten. Also da war Kulturbruch schon in solchen Kleinigkeiten drin. Hat einige Jahre gedauert, bis das dann zusammengewachsen ist.
Okay, dann haben Sie schon erzählt, wie es zur Neufassung des Gesetzes über das Deutsche Rote Kreuz und andere freiwillige Hilfsgesellschaften im Sinne der Genfer Rotkreuz-Abkommen, kurz DRK-Gesetz, kam. So, und ich würde da gerne ein paar Punkte aufgreifen, weil, also wir machen jetzt das natürlich nicht komplett, aber es ist auch kein so langes Gesetz, aber es sind wesentliche Punkte drin, die, glaube ich, in Richtung Sonderstellung abzielen. Also da heißt es ja zum einen, dass das Rote Kreuz die nationale Gesellschaft des Roten Kreuzes auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland ist und die freiwillige Hilfsgesellschaft der deutschen Behörden im humanitären Bereich.
Genau.
Was ist denn das?
So, das gibt das Völkerrecht vor. Die freiwillige Hilfsgesellschaft der deutschen Behörden im humanitären Bereich nach Genfer Abkommen und Rotkreuzgesetz verpflichtet uns, Versorgung Verwundeter im bewaffneten Konflikt durchzuführen. Und zwar nicht nur im Inland, sondern auch im Ausland. Das ist hier nicht begrenzt. Sie verpflichtet uns, die Suche nach Toten und Vermissten durchzuführen, also das, was wir über den Suchdienst geregelt haben und die Familienzusammenführung. Es verpflichtet uns, humanitäre Hilfen für Konfliktopfer zu leisten. Es verpflichtet uns, Hilfe für Kriegsgefangene zu leisten. Das ist also nicht nur das IKRK nach dritten Genfer Abkommen. Die haben ja eine federführende Rolle in der Bewegung. Aber man kann als Staat auch sein Rotes Kreuz für solche Aufgaben beauftragen. Es garantiert den Schutz des Personals der Hilfsgesellschaft im Konflikt. Es garantiert den Schutz der Ausstattung der nationalen Gesellschaft im Konflikt. Und es garantiert auch den Schutz vor Eingriffen selbst eines Besatzers im Konflikt. Es darf ein Besatzer nicht in die Personalhoheit des besetzten, der besetzten Rotkreuzgesellschaft eingreifen. Dann verpflichtet man die nationale Hilfsgesellschaft dazu, nach 1,26 Genfer Abkommen, das trifft auf jede Rotkreuz-Rothalbmund-Gesellschaft zu, zur Mitwirkung im Sanitätsdienst der Streitkräfte.
Genau, als konkrete Aufgabe, die im Paragraph 2
steht. Das ist auch im Gesetz separat beschrieben. Da muss das DRK derzeit noch arbeiten. Ich weiß, es gibt eine Arbeitsgruppe, die diesen Passus jetzt versucht, mit Leben zu erfüllen. Denn wenn wir das jetzt nicht steuern, das ist so offen beschrieben, dass eigentlich der Staat, das Verteidigungsministerium, wenn Bedarf wäre, auf uns Zugriff nehmen kann. Also muss man definieren, wie soll das geschehen, unter welchen auch personalrechtlichen Dingen, unter welchen soldatenrechtlichen Umständen und was stellt man sich konkret vor und wie finanziert man das dann?
Ja, genau. Also was man ja sagen muss, das sind ja viele Dinge, die sich, also das bezieht sich ja viel auf den, explizit auf den bewaffneten Konflikt. Warum? Weil natürlich das Genfer Abkommen eben regelt, welche Regeln im bewaffneten Konflikt gelten. Und jetzt haben wir ja natürlich, sagen wir, das Privileg, dass in Deutschland aktuell kein bewaffneter Konflikt herrscht. Aber angesichts der Weltlage ist es jetzt auch nicht so, oder sagen wir, es gab schon Zeiten, da war das unwahrscheinlicher, dass das irgendwie eine Relevanz bekommen könnte. Das heißt auch, dass vielleicht unter diesem Eindruck jetzt man sich wieder verstärkt Gedanken macht dazu, ja, was heißt denn das eigentlich, diese Rolle, und was könnte das im bewaffneten Konflikt, insbesondere in dem Aufgabenfeld vielleicht Unterstützung des Sanitätsdienstes der Streitkräfte bedeuten konkret, oder?
Da die Streitkräfte im Konflikten tätig sind, kann es dem DRK passieren, dort mitwirken zu müssen. Ja, genau. Und deswegen muss man es regeln. Es gehört aber noch eine andere Geschichte dazu. Das vergisst man häufig. Wir sind durch die Anerkennungsbedingungen verpflichtet, uns in Friedenszeiten zu jeder Zeit auf Konflikte und Kriege vorzubereiten.
Genau, das habe ich gleich noch als Extrapunkt dabei. Ich würde gerne noch mal einen Punkt zurückspringen, und zwar, weil ja diese Frage war, also nationale Hilfsgesellschaft und Hilfsgesellschaft der deutschen Behörden im humanitären Bereich, und es gibt eine Formulierung, nämlich wie das Verhältnis der nationalen Gesellschaft zu den staatlichen Behörden, also in dem Fall Deutsches Rotes Kreuz zur Bundesrepublik. Da gab es im Jahr 2007 auf der Internationalen Konferenz des Roten Kreuzes und Roten Halbmond eine Resolution, und die hat das beschrieben als eine besondere und unverwechselbare Partnerschaft, Specific and Distinctive Partnership, beschrieben, und die sei insbesondere gekennzeichnet durch gegenseitige Verantwortung und Unterstützung. Und als Beispiel heißt es zum Beispiel, also dass die nationale Gesellschaft, also das Rote Kreuz, hat die Pflicht, Anfragen der staatlichen Behörden zur Übernahme bestimmter humanitärer und zu den in ihr Mandat fallenden Aufgaben ernsthaft zu prüfen. Mhm. Also es wäre vielleicht das, was Sie auch beschrieben haben, hey, wenn es da einen Auftrag gibt. Und gleichzeitig spannend, das bindet aber die nationalen Gesellschaften an die Grundsätze der internationalen Rotkreuz- und Rothalbmundbewegung, und das soll auch der Vertragsstaat respektieren, heißt nämlich insbesondere, wenn wir nicht nach den Grundsätzen handeln können, dann müssen wir eigentlich so einen Auftrag ablehnen. Das steht auch explizit nochmal drin. Sie haben es zu unterlassen, Anfragen zu stellen, die mit den Grundsätzen nicht vereinbar sind, und die Ablehnung solcher Anfragen durch die nationale Gesellschaft zu achten.
So ist es.
Haben Sie das praktisch mal erlebt, dass es so Spannungsfelder gibt?
Es gibt, ich meine, das läuft ja alles unter dem Bereich, den wir in den Anerkennungsbedingungen unter Auxiliary to the Public Authorities, also Auxiliary, humanitäres Hilfsorgan der öffentlichen Hand, so müsste man es übersetzen. Wir hatten solche Anfragen. Ich erinnere mich, Irakkrieg in den 90ern, da kam ein aktiver Wunsch des Auswärtigen Amtes auf uns zu, einen kurdischen Roten Halbmond aufzubauen im Nordirak. weil da war viel humanitäre Hilfe und es war damals eigentlich die Idee, die Kurden dort zu stärken. Ich musste das, obwohl sehr viel Geld uns geboten wurde als Zuwendung, ablehnen, weil das hätte dem Grundsatz der Einheit, der für uns rechtsverbindlich ist, widersprochen.
Okay, das heißt, Einheit, es darf nur eine nationale Gesellschaft.
Es gibt nur eine nationale Gesellschaft in einem Staat. Es ist der Staat Irak weiter ja als Gesamtstaat erhalten geblieben, auch nach diesem verlorenen Krieg gegen die Alliierten. Und deswegen gibt's dort keine andere Gesellschaft. Dasselbe kam immer wieder auch auf im Syrien-Konflikt, als die damals noch von der Regierung vom Westen hofierten Aufständischen, die sich teilweise ja dann auch als islamistische Gruppen entpuppten, versuchten, in Teilbereichen einen Gegenpol zum syrisch-arabischen Roten Halbmond aufzubauen. Auch da konnte man sagen, nee, und es war gut so, denn wir haben über den syrisch-arabischen Roten Halbmond doch noch den besten Zugriff humanitär auf das gesamtstaatliche Gebilde, bis auf wenige Ausnahmen.
Okay, ich habe so ein bisschen weniger dramatisches Beispiel für mich im Kopf. Ich kann mich erinnern, das war nach dem Erdbeben in Südostasien 2004 muss das gewesen sein, wo dann ja auch eben ein unter anderem das Deutsche Rote Kreuz in Finanzierung vom Auswärtigen Amt eben auch tatsächlich Soforthilfekräfte dahin geschickt hat, was eher, also nicht unüblich, aber das war schon ein bisschen untypisch organisiert. Also für mich war das immer so das Beispiel, das war in dem Fall kein Problem, weil da war halt die Botschaft, okay, es braucht jetzt so ein Soforthilfeteam und das wird finanziert vom Auswärtigen Amt. Das ist ja so lange kein Problem, wie nicht Auflagen gemacht werden. Zum Beispiel, es hat Versicherungen gegeben, die in der Zeit explizit ihre Versicherten halt unterstützt haben. Und das wäre ja so ein Fall gewesen, wenn die gesagt hätten, und übrigens, das bezieht sich nur auf deutsche Staatsbürger, das Mandat, dann hätte man sagen müssen, vielen Dank, schick bitte jemand anders. Wir können das nicht tun, weil wir müssen natürlich nach dem Maß der Not handeln und unabhängig von der Nationalität.
Ein anderes Beispiel dieser Art ist die langjährige Unterstützung, die wir übers BMI für die Gebiete in Kasachstan, Usbekistan, für Russlanddeutsche, für Deutschstämmige leisteten. Da konnten wir nicht, obwohl der BMI-Auftrag eigentlich war, nur die Deutschstämmigen zu unterstützen, das so tun, sondern haben immer auch die lokale Bevölkerung über humanitäre Hilfen, über Gesundheitsstationen und so mitversorgt.
Und haben Sie erlebt, wenn Sie sowas auf sowas hingewiesen haben oder vielleicht auch was abgelehnt haben, gab es da eben Verständnis im Sinne von
ja? Eigentlich ja. Also das Binnenverhältnis Deutsches Rotes Kreuz und Bundesregierung auf diesen internationalen Fragestellungen hin ist eigentlich immer von Verständnis geprägt gewesen.
Genau, und im Zweifelsfall kann man ja sagen, so steht es auch im Gesetz. Also es ist,
und wir können ja nicht aufgefordert werden, Rechtsbruch zu begehen. Ja. Das ist, was manche bei uns intern nicht verstehen. Für uns sind die Grundsätze keine reine ethische Richtschnur, wie es manche auslegen. Ich meine, an Universalität, gut, das kann uns, aber an Einheit ist nichts Ethisches. Das ist eigentlich mehr, wir sind an die Staatsformation gebunden. Sondern, dass all diese Grundsätze für uns rechtlich verpflichtend sind. Das macht's bei uns, und das ist jetzt aktuell, die Diskussion mit den Wohlfahrtsverbänden schwierig, wenn die alle in Brandenburg beispielsweise sagen, Brandenburg für Demokratie. Demokratie ist kein Rotkreuz-Mandat. Wir können da nicht mitmachen. Wir müssen jede Staatsform akzeptieren. Wir müssen nur dafür sorgen, dass wir Zugang in jeder Staatsform zu potenziellen
Hilfsbedürftigen
haben.
Ja, das ist ein guter Punkt. Das heißt, da geht es ja oft eigentlich eher um den Grundsatz der Neutralität.
Genau, und Unparteilichkeit.
Auch die Unparteilichkeit dann für die Hilfsbedürftigen, aber sagen wir mal, auch Neutralität, was so bestimmte politische Ausrichtungen und so weiter angeht. Aber das heißt, und ich kenne den Konflikt sehr gut, also wenn wir zum Beispiel als Wohlfahrtsverband in der Liga zum Beispiel mit anderen Wohlfahrtsverbänden organisiert sind und die beschließen eine Position jetzt vielleicht möglicherweise insbesondere im Vorfeld von bestimmten Landtagswahlen, dann muss man natürlich in unserem Fall sehr stark auf die Formulierung Schöpfung auch achten, zu sagen, also geht es für Menschlichkeit, für die Bedürfnisse von irgendwelchen Schutzbedürftigen und Hilfsbedürftigen, oder hat es eben andere Inhalte, wo es bei uns dann an den Grundsätzen
scheitert? Also wir können nicht gegen eine Partei auftreten oder gegen eine Staatsform. Ich meine, überlegen Sie sich mal, im Nachbarland Italien, da herrscht jetzt eine postfaschistische Regierung. Ja. Soll das Rote Kreuz jetzt sagen, mit denen arbeiten wir nicht? Nee, es muss dort weiterarbeiten. Soll das nordkoreanische Rote Kreuz sagen, wir arbeiten nicht? Es muss dort arbeiten. Es ist ja ein Produkt der Staatengemeinschaft. Unser Mandat ist nicht Staatsbürgerkunde. Unser Mandat ist nicht Demokratiewahrung. Unser Mandat ist nicht allgemeine politische Aufklärung. Unser Mandat ist, sich um Opfer von Gewalt und Notlagen zu kümmern. Und das um jeden Preis.
Genau, um jeden Preis. Und das kann ja tatsächlich unter anderem oder möglicherweise schmerzhaft sein in bestimmten Umständen. Aber können Sie verstehen, wenn das Menschen, insbesondere die sich da engagieren, egal jetzt ob ehrenamtlich oder beruflich, auch schwer fallen kann in der Realität?
Ja, ich kann mir freilich das schwer vorstellen. Wenn vor allem JAK kann ich es mir schwer vorstellen, wo wir doch irgendwie auch pädagogischen Auftrag sieht. Aber nochmal, das Rote Kreuz hat kein Mandat. Und wir haben ja im Gegensatz zu den anderen kein Mission Statement, sondern wir haben ein Mandat. Wir haben kein Mandat, uns in politischer Arbeit zu betätigen. Mhm. Wir sind zur Unparteilichkeit gesetzlich verpflichtet.
Ja.
Und genau. Wenn Sie die Auslegung der Unparteilichkeit nehmen, da heißt das Rote Kreuz unter keinen Umständen betätigt sich parteiisch. Unsere einzige Partei sind die Hilfsbedürftigen.
Okay. Sie haben die Aufgaben oder also was da auf uns zukommt aus dem Rotkreuzgesetz, aus dem DRK-Gesetz, haben Sie schon angesprochen. Insbesondere eben Unterstützung des Sanitätsdienstes der Bundeswehr im Sinne des Artikels 26 des ersten Genfer Abkommens. Was wir noch nicht explizit hatten, aber da kommen wir nachher auch nochmal drauf, weil Sie ja eben heute Konventionsbeauftragter in Brandenburg sind. Die Verbreitung von Kenntnissen über das humanitäre Völkerrecht sowie die Grundsätze und Ideale der internationalen Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung und die Unterstützung der Bundesregierung hierbei ist Aufgabe des Deutschen Roten Kreuzes nach dem DRK-Gesetz. Amtliches Auskunftsbüro, also wo es genau auch um die Aufklärung von Schicksalen nach bewaffneten Konflikten geht. Und die Vermittlung von Schriftwechseln, da geht es Artikel 25.4 des Genfer Abkommen, das heißt, da muss es um Zivilpersonen gehen. Ich dachte jetzt gerade an die Kriegsgefangenen, aber das ist möglicherweise mit gemeint, weil noch aufs erste Zusatzprotokoll referenziert wird. Wissen Sie, welche Schriftwechsel das genau betrifft?
Schriftwechsel um Gefangene und Ähnliches.
Okay. So, und dann steht noch drin, dass das Deutsche Rote Kreuz ferner die ihm durch Bundesgesetz oder Landesgesetz zugewiesenen Aufgaben wahrnimmt. Das könnte in Deutschland zum Beispiel sein, Aufgaben im Bereich des Zivil- und Katastrophenschutzes
nach dem ZKG
oder auch in der Wohlfahrtsarbeit, genau, wo es wahrscheinlich in den Sozialgesetzbüchern dann wahrscheinlich
geregelt ist. Ja, aber man könnte das auch als Beauftragung nehmen.
Ja.
Das ist ja spannend, wenn es um Fragen Ausschreibung oder nicht geht.
Sehr gut, das habe ich extra als Thema dabei, ja, genau.
Wir haben immer argumentiert gegenüber der Bundesregierung, als es auch jetzt um diese großen Flüchtlingshilfen geht und so weiter. Wir machen das als Auxiliar gemäß Rotkreuzgesetz und sind da im Prinzip dann gleichzuschalten mit THW und anderen. Da braucht's keine Ausschreibung.
Genau, so ähnliches Konstrukt wie die Amtshilfe, wie das genau. THW das ja immer macht.
Genau.
Würden Sie sagen, dass das trägt juristisch auch, also gerade im Vergaberechtskontext?
Eigentlich, wenn ich die Entscheidung des EuGH zum Rettungsdienst nehme, ja.
Wo es ermöglicht wird, irgendwie
Bereichsausnahmen zu machen. Der Rettungsdienst muss nicht ausgeschrieben werden, weil er Teil der Zivilverteidigung ist.
Ah, okay.
Ja? Mhm. Das heißt, können dann Organisationen wie wir direkt beauftragt werden. Es ist jetzt eine Sache der Auslegung der Länder, wie man das handhabt in Deutschland. Aber sie müssen den Rettungsdienst nicht ausschreiben. Können tun sie es immer.
Okay, und Sie würden sagen, dass das eine Argumentation ist, die möglicherweise auch in anderen Aufgabenbereichen tragen könnte?
Da man vor allem damals auf letztendlich Zivilverteidigung registrierte, ja. Mhm.
Noch so ein Randaspekt, wo man vielleicht aber auch eine Sonderstellung erkennen kann im DRK-Gesetz, ist zum Beispiel geregelt, dass für die Schwesternschaften vom Deutschen Roten Kreuz bestimmte Ausnahmen bei der Arbeitnehmerüberlassung gelten. Warum? Weil ja die Schwesternschaften quasi, das ist ja keine Arbeitnehmerüberlassung, sondern das ist ja Gestellung, weil die ja quasi Rotkreuz Schwestern oder auch Pflegepersonal an andere Organisationen quasi gestellen.
Ja.
So. Und das eben, wenn das nach dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz laufen müsste, dann wäre das zeitlich befristet und das wollte
man. Und man müsste Umsatzsteuer drauf zahlen.
Ah, das auch noch, okay.
Ja, das ist schwierigste Moment. Dann wird ja die Schwester sehr teuer.
Mhm.
Ja, im Gegensatz zu Direktangestellten.
Okay. Ja. Aber würden Sie sagen, ist das auch ein Ausdruck der Sonderstellung, dass man das
darf? Das ist ein Ausdruck der Sonderstellung. Ob der immer tragen wird, weiß ich nicht.
Mhm.
Bin da vorsichtig.
Okay. So, jetzt hatten Sie das vorhin schon angesprochen mit.
Man könnte aber das Ganze regeln, indem man die Schwesterschaften verpflichtet, im Konfliktfalle und sich darauf vorzubereiten, in den Krankenhäusern der Bundeswehr
tätig zu werden.
Das habe ich auch
schon überlegt, weil die Diskussion gibt es ja aktuell, dass das ein mögliches Aufgabenfeld sein könnte. Und in der Tat sind natürlich die Schwesternschaften, würde ich sagen, diejenigen, die im Roten Kreuz logischerweise das größte Know-how haben. Genau, okay. Haben wir gleich den Link zum Zivilschutz. Sie haben das vorhin schon beschrieben. Also Zivilschutz ist ja der zivile Teil der Verteidigung. Im Inland, würde ich jetzt mal sagen. Und heißt, für den Verteidigungsfall würden eben nicht nur die Streitkräfte bestimmte Aufgaben wahrnehmen, sondern es müssten eben auch Zivilschutzaufgaben, um die Zivilbevölkerung zu schützen, wahrgenommen werden. Da hat das Rote Kreuz entsprechenden Auftrag. Und Sie haben das vorhin schon angesprochen, in den Anerkennungsbedingungen, also den Bedingungen, zu denen das IKRK nationale Gesellschaften anerkennt, steht drin, dass die Gesellschaft so organisiert sein muss, dass sie die in ihren Statuten festgelegten Aufgaben erfüllen kann, und zwar einschließlich der Vorbereitung in Friedenszeiten auf die ihr im Falle eines bewaffneten Konflikts obliegenden Aufgaben. Und das ist ja der Kern der Historie des Roten Kreuzes, eine Organisation, die im bewaffneten Konflikt quasi oder aus dem hervorgegangen ist.
Genau.
Wie steht's denn um die Vorbereitung auf die Aufgaben im bewaffneten Konflikt im Deutschen Roten Kreuz?
Also da haben wir noch viel zu lernen. Wir lebten ja alle von dieser Friedensdividende und haben uns mit sehr vielen Tätigkeiten im normalen Wohlfahrtsbereich und als Hilfsorganisation im Katastrophenschutz letztendlich einen Namen gemacht und breit aufgestellt. Die Frage, wie wir im Zivilschutz aufgestellt sind, muss sich ja die ganze Republik stellen, nicht nur das Rote Kreuz. Wir haben nur als eine der wenigen Organisationen wirklich expressis verbis die Aufgabe, uns vorzubereiten. Und das ist jetzt der Trugschluss im Verband. Nicht nur dem Part, den wir Hilfsorganisation nennen, sondern alles.
Insgesamt, ja.
Auch unsere Kindergärten, auch unsere Altenheime, auch unsere Krankenhäuser, auch unsere Pflegestation müssen sich auf diese Situation einstellen.
Also man könnte ja sagen, der Vorteil ist, in dem Bereich der Hilfsorganisation mehr ist, gibt es ja zumindest gewisse Parallelen zwischen den Aufgaben jetzt zum Beispiel im Katastrophenschutz und im Zivilschutz. Deswegen gibt es, also ist das nichts komplett Neues, wenn natürlich die Rahmenbedingungen auch ganz anders sind und sich das, glaube ich, auch keiner vorstellen will, welche Herausforderungen oder welche unter welchen Bedingungen man da halt arbeiten muss. Aber Sie würden auch sagen, also genau, es muss eben die gesamte Organisation sich vorbereiten und da gibt es sicher Bereiche, die noch viel, viel weiter weg sind.
Ja, und wenn man weit zurückdenkt zu meiner ehrenamtlichen Zeit in Bayern, da gab es ja noch die Vintex-Übungen, wo man solche Dinge geübt hat, Truppenbewegungen des Warschauer Pakts auf deutsches Gebiet und wo was, da war das Rote Kreuz eingebunden und hat mitgespielt. Da gab es dann auch noch die Hilfszüge und alles Mögliche. Man versucht ja das jetzt langsam wieder aufzubauen. Aber wie gesagt, wenn Sie im 4. Genfer Abkommen ist ein Passus, der sagt, auch unter Besatzerstatus muss die Gesamtorganisation des Roten Kreuzes weiterarbeiten. Das heißt, für unsere Altenheime, für unsere Pflegeeinrichtungen gilt nicht das juristische Force Majeure.
Was für ein Ding?
Die höhere Gewalt, wo man dann die Verträge nicht mehr gelten.
Wo man dann sagt, wir sind raus, wir können jetzt nichts mehr tun.
Das
wir
geht fürs Rote Kreuz nicht. Die Caritas kann das.
Okay.
Wir nicht. Und das müssen wir uns auch überlegen. sind wir darauf vorbereitet.
Ja, oder wie ist man dazu in der Lage? Ich find's ganz spannend.
Und weiß unser Personal.
Ja, genau. Auf was sie sich da eingelassen
haben. Haben bei uns.
Ich fand es ganz spannend, dass Sie gesagt haben, in Ihrer Jugend gab es quasi so mehr Zivilschutzstrukturen noch. Und das ist ja eine Erkenntnis insgesamt. Also jetzt bin ich noch nicht so alt, aber das würde ich sagen, könnte ich schon auch mit.
Ja, das hat man 90 Folgende alles ganz abgebaut.
Genau. Alles sein lassen. Das war ja die Zeit, wo ich ins Rote Kreuz auch reingekommen bin. Und ich würde auch sagen, da gab es viele Dinge, wo man sagt, ach komm, das braucht man nicht mehr und so. Und das ist ja eigentlich eine schöne Entwicklung, die aber natürlich in dem Fall, wo es doch wieder relevant ist, unglaubliche Aufwände erzeugt, da wieder hinzukommen. Und ich habe jetzt einen ganz spannenden Aussage gehört. Und zwar war das ein Interview vom, das ist ein Podcast von der Föderation, wo einer erzählt hat, der ist irgendwie vom dänischen Roten Kreuz und hat irgendwie fast alle oder alle nationalen Gesellschaften weltweit besucht und zwar ohne ein Flugzeug zu nutzen. Da war er da irgendwie 10 Jahre unterwegs. Und was der eben erzählt hat, ist, dass man an bestimmten nationalen Gesellschaften, die halt Routine haben, zum Beispiel im bewaffneten Konflikt, sieht man halt, dass die da viel, also sehr, sehr professionell unterwegs sind. Da hat das Beispiel das libanesische, ist ein Rotes Kreuz, glaube ich.
Rotes Kreuz.
Genau. Obwohl das heute vermutlich anders wäre, aber und das fand ich ganz spannend und ich glaube, das ist ja die Erkenntnis, wenn man jetzt an die nationalen Gesellschaften, insbesondere in der Ukraine, denkt oder sicher auch Magen David Adom, die haben natürlich, so bitter das ist, aber halt viel, viel Routine im bewaffneten Konflikt und in der Arbeitsweise da. Glauben Sie, dass man von denen auch direkt was lernen kann?
Also ich hatte zum Beispiel eine Arbeitsgruppe, als ich noch aktiv war für Rettungsdienst und so weiter, mit dem Magen David Adom, wie gehen wir als Rotes Kreuz Rettungsdienst bei Terrorlagen vor? Also das Material, was da vom BBK und von uns kam, ist mit Magen David Adom bearbeitet. Also da kann man viel voneinander lernen. Aber ich habe auch schon viel im ganzen Jugoslawien-Konflikt. Die Ideen, die wir im Betreuungsdienst hatten, da alles von A bis Z zu regeln, bis aufs Klopapier und die Schlafsäcke und Unterhosen. Die Leute tun viel mehr selber, wenn sie vertrieben werden. Und man bringt sie auch weniger in Zeltstätten unter, sondern eigentlich dann mehr in beschlagnahmte Hotels und Ferienwohnungen. Also das Bild des Betreuungsdienstes hat sich im DRK durch die Lage Jugoslawien, was ja eigentlich rotkreuztechnisch primär Betreuungsdienst war, mit den vielen Menschenbewegungen. Ich will nur erwähnen, aus Ostslawonien, Serben nennen es Krajina, 500.000 an kurzer Zeit durch Kroatien vertriebene Serben, die dann in Serbien im Kernland versorgt werden mussten. Oder umgekehrt Vertriebene von der serbischen Seite an Kroaten, die dann im kroatischen Stammland versorgt werden mussten. Also da hat man viel gelernt, wie das Ganze läuft und dass man den Leuten sehr, sehr früh mehr Autarkität im Handeln geben muss.
Genau, und gleichzeitig
mehr Autarkie im Handeln geben. Genau.
Aber wenn man jetzt unsere Einsatzstrukturen zum Beispiel im Betreuungsdienst anschaut, sieht man aber ja auch, dass zum Beispiel bei, jetzt wenn man an Fluchtbewegungen von dieser Größenordnung denkt, dann wird uns das nicht weit tragen, sondern da wird
Wir sind für eine Evakuierung eines Stadtviertels mit Bombenentschärfung. Auf solche Dinge haben wir uns eingestellt. Aber die großen Lagen, wenn Sie allein Flüchtlingslager in Bangladesch, Cox's Bazar mit den Myanmar-Flüchtlingen, da spricht man ja dann von ein paar hunderttausend, die unterzubringen sind, zu versorgen sind. Da muss man letztendlich eine Stadt verwalten. Genau. Ja, also das sind Herausforderungen, da lernen wir international.
Ja, absolut. Anknüpfend auf dieses Vorbereiten auf den, also mal schlechte Zeiten insgesamt, wollte ich nur noch mal kurz, es gibt ja aktuell auch wieder eine Diskussion, weil wir hatten ja in der Vergangenheit, hatten wir eine Wehrpflicht, dann gab es auch einen Ersatzdienst, der zum Beispiel Organisationen im Katastrophen- und Zivilschutz auch ein Stück weit Menschen oder Aktive ja beigebracht hat. Das gibt's nicht mehr. Es gibt aber aktuell wieder eine Diskussion um so eine allgemeine Dienstpflicht, die eben neben dem Wehrdienst auch andere Dienste für die Gesellschaft inklusive möglicherweise Zivil- und Katastrophenschutz umfassen könnte. Ich fand es ganz spannend. Gab es aktuell eine Reportage aus Schweden, wo also Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius sich das angeschaut hat und also ganz angetan ist und so weiter. Was halten Sie von dem Thema allgemeine Dienstpflicht in Bezug auf, wie bereiten wir uns auf solche Fälle vor?
Also für uns als Rotes Kreuz ist es wichtig, dass der bei uns Mitwirkende freiwillig zu uns kommt. Er kann freiwillig im Rahmen einer Dienstpflicht sich für uns entscheiden. dagegen wäre nichts zu sprechen. Was wir nicht tun können, sind Leute bei uns durch Zwang rekrutiert zu wissen.
Okay, also es ist wieder die Grenze bei den Grundsätzen zu sagen, okay, weil der Grundsatz der Freiwilligkeit gilt, können die das schon bei uns tun, aber dann, wenn sie sich freiwillig dafür entscheiden.
Genau. Also wenn es eine Dienstpflicht gibt, wie wir es damals mit dem Zivildienst ja hatten, oder der Verpflichtung zum Katastrophenschutz für 8 oder 10 Jahre, dann muss die Wahlfreiheit des Verpflichteten sein, ob er zum Roten Kreuz geht oder zum THW oder zum Maltesern oder was weiß ich, in dem Kindergarten arbeitet. Ja. Wenn da ein Zwang draus wird, du wirst jetzt im Sanitätsdienst des Roten Kreuzes verpflichtet, dann müssten wir das ablehnen.
Mhm. Ja, genau. Wir hatten jetzt schon Beispiele immer wieder, wo man sagt, das sind Aufgaben oder das sind Dinge, die aus unserer Sonderstellung folgen. Fallen Ihnen noch andere Beispiele ein, also wo Sie sagen, das wirkt sich direkt auf unsere Arbeit aus, dass wir da eben eine Sonderstellung nach Völkerrecht und nationalem Recht haben? Erstmal ganz wertfrei.
Also das ist, was ist eigentlich das sui generis, die Sonderstellung? Wir sind die einzige Organisation, die sich nicht selbst begründet, die auxiliar verpflichtend zum Staat ist, zu Anerkennungsbedingungen, die aber gleichzeitig das Paradoxon leben muss, vom Staat aufoktroyiert, neutral und unabhängig zu sein. Und die verpflichtet ist, auch übers Rotkreuzgesetz, die internationalen Vorgaben einzuhalten, also die Internationalität. Und da steckt mehr im Rotkreuzgesetz, als man normal liest. Denn für uns sind alle Beschlüsse der Konferenz beispielsweise damit national rechtsverbindlich.
Okay.
Das haben andere nicht. Und dann haben andere auch nicht diese Dualität. Das oberste beschließende Gremium ist paritätisch besetzt aus Rotkreuzens und Vertretern der Staaten.
Genau, also Sie beziehen sich jetzt auf die internationale Konferenz. Rot-Halbmonds-Konferenz, wo eben die Vertreter der Vertragsstaaten und die Vertreter der nationalen Gesellschaften und beide dort sind.
Und die Beschlüsse, die dort gefasst werden, sind für uns als nationale Rotkreuzgesellschaft per Gesetz verbindlich. Das hat der Lutherische Weltbund, das sind nur die Lutheraner. Da ist kein Staat dabei. Caritas International ist kein Staat dabei. Deswegen sind diese internationalen Beschlüsse, die für uns national auch verbindlich sind, eine andere Wertigkeit, weil sie gleichzeitig auch die Beschlüsse der Signatarstaaten der Genfer Abkommen sind.
An der Stelle muss man natürlich die Folge im Podcast empfehlen, wo wir mit Katja Schöberl über die internationale Konferenz gesprochen haben, die das vielleicht nochmal ein Stück weiter erklärt. Ich habe als Beispiel vielleicht noch, es gibt ein deutsches Komitee zum humanitären Völkerrecht, das im Deutschen Roten Kreuz DRK-Fachausschuss humanitäres Völkerrecht heißt. Und das, glaube ich, auch besetzt ist mit Vertretern des Staates, der Behörden und der Rotkreuz.
Nach dem Völkerrecht soll jeder Staat ein nationales Komitee für humanitäres Völkerrecht haben.
Und das ist dieses Gremium.
Und das ist in fast allen Staaten nicht das Rote Kreuz. Aha, okay. Das haben wir damals sehr geschickt, das war noch vor meiner Zeit, ans Rote Kreuz geholt. Und es ist in Deutschland besetzt aus Vertretern des Auswärtigen Amtes, des BMI, des Justizministeriums, des BMVG. Ja, ich glaube, das sind die wesentlichen. Völkerrechtlern, die berufen werden durchs Rote Kreuz, und die Geschäftsstelle ist das Deutsche Rote Kreuz.
Also im Generalsekretariat wird quasi die Geschäftsführung für das Gremium gemacht.
So ist es. Und es ist die Parallelität dazu. Wir nutzen das gleichzeitig als unseren Völkerrechtsausschuss.
Okay, das heißt, das ist dann ein verbandsinternes Gremium. Genau. Aber ist es nicht auch schlau, irgendwie so ein Gremium zur Abstimmung zu haben? Jetzt im Hinblick zum Beispiel, man ist dann in der internationalen Konferenz gemeinsam und wird sicherlich ähnliche Themen oder wo könnte sich was hinentwickeln, auch in diesem
Das geht noch weiter. Rechtsberatung der Bundesregierung. Denken Sie an diesen Afghanistan-Fall, wo dieser Oberst die Freigabe diesen Tanklaster da zu bombardieren gab. Mhm. Damals war das ja noch nicht eingestuft als Krieg von der Bundesregierung. Das war ja ein langer Prozess, bis man sich dazu durchrang. Afghanistan, das war Gutenbergs wertvolle Tat. Sagte ja, es ist ein Konflikt, es ist
genau, also Karl Theodor zu Gutenberg, damaliger Verteidigungsminister.
Damals hat das Völkerrecht ja nicht zugegriffen, sondern man hätte die Staatsanwaltschaft diesen Oberst nach deutschem Strafrecht ja
beurteilen müssen.
Beurteilen müssen. Und da gab es zum Beispiel die Rechtsberatung auch unseres Ausschusses, dass man das Ganze in eine vernünftige Bahn brachte.
Genau, wobei dass das ein bewaffneter Konflikt gewesen ist, das würde ja dann ehrlich gesagt objektiv auch niemand bestreiten.
Ich war selbst noch mit Kellenberger, damals Präsident IKRK, bei dem Verteidigungsminister Jung, Vorgänger von Gutenberg, der sagte, es ist kein Konflikteinsatz.
Weil das
man
ja
hat
ein
sich
humanitärer
politisch
Einsatz
nicht getraut. Ja, es ist ein Polizeieinsatz, was auch immer. Man hatte sich politisch damals noch nicht getraut zu sagen, wir schicken unsere Jungs in Krieg.
Okay.
Was natürlich für die Jungs, wenn das Kriegsrecht nicht angewandt werden kann, verdammt im Nachteil ist.
Ja, absolut. Weil dann das Kommandantenprivileg quasi nicht
so
gilt
ist es.
Und dann alles das halt als Straftat beurteilt wird. Genau, die internationale Konferenz haben wir schon besprochen. Gibt es noch irgendwie so Tätigkeiten oder Einsätze, die was mit der Sonderstellung zu tun haben? Ich habe gerade gedacht, jetzt bei dieser
Auxiliarität beispielsweise zeichnet sich teilweise auch durch vertrauliche Einsätze aus.
Also über die man gar nicht sprechen kann.
Über die man nicht spricht, weil man mitwirkt zum Beispiel bei Geiselthemen. Ich war selbst mal in Kolumbien, das ist lang her, darum kann man es erwähnen, mit der FARC was zu besprechen, zusammen mit dem kolumbianischen Roten Kreuz.
Und das heißt, dass Sie das gemacht haben, war eine Auswirkung, weil das eben als Auxiliar
Beauftragte.
Genau, okay.
Oder es gab mal eine Situation, wo sich zu bestimmten Fragen in der Türkei die PKK wünschte, dass nicht der türkische Rote Halbmond, sondern das DRK aktiv wird. Und dann hat das Auswärtige Amt uns gebeten, ob man bereit wäre, da mitzuwirken. Es waren auch Deutsche betroffen.
Okay.
Es kam dann nicht zum Einsatz, weil das anders gelöst wurde. Aber solche Dinge gibt's und die werden dann höchst vertraulich geregelt. Oder die Rückführung von Guantanamo-Inhaftierten nach Deutschland. Auch da hat das DRK mitgewirkt, vertraulich, zuverlässig.
Genau, diese Vertraulichkeit ist ja überhaupt ein Aspekt. Also zum Beispiel auch, wenn wir vorher darüber gesprochen haben, Zugang zu Konfliktparteien, Zugang zu Kriegsgefangenen auch und so weiter. Und das ist ja eine Herausforderung auch dann, dass man das tun kann, da ist eben Neutralität sehr wichtig. Dazu gehört eben auch möglicherweise eine gewisse Vertraulichkeit, dass man bestimmte Dinge, die man da erlebt und erfährt, eben nicht öffentlich äußern und anprangern kann, sondern möglicherweise die Konfliktparteien darauf hinweisen, auch sehr ernsthaft, aber eben nicht jetzt wie andere Organisationen das also skandalisieren oder halt öffentlichkeitswirksam darauf hinweisen. Glauben Sie, dass das ein Spannungsfeld ist, auch für Menschen, die im Roten Kreuz tätig sind, weil sie sich das manchmal wünschen würden, das deutlicher aussprechen zu können?
Sicherlich, es verlassen auch immer wieder Leute die Organisation. Allein die Gründung Ärzte ohne Grenzen ist ein Anzeichen, dass manche diesen Weg dieser Vertraulichkeit und Verschwiegenheit aus für sich empfundenen ethischen Gründen nicht gehen können.
Hatten Sie Momente, wo Sie das ein Stück
eigentlich nie
beschäftigt hat?
Eigentlich nie. Weil ich fand immer diese Dualität, die vernünftig ist. Es gibt Amnesty International auf der einen Seite, outspoken und laut und in der Presse vertreten, nur die kommen in kein Lager.
Ja.
Wir kommen in die Lager.
Aber wir sprechen nicht drüber.
Aber wir sprechen nicht drüber. Also mir war das im ganzen Jugoslawien-Kontext sehr bewusst. Wir werden natürlich auch nicht. Für uns ist der Kriegsverbrecher, wenn er denn über Den Haag irgendwo inhaftiert ist, genauso Gefangener, der besucht wird, wie die Leute die humanitäre Hilfe wegen dessen Kriegsverbrechen brauchen.
Glauben Sie, dass das manchmal zum Beispiel beim, also im Kontext von Spenden oder Fundraising ein Nachteil sein kann? Weil ja, Mensch, da sagt
ja, also wir hatten mal einen Shitstorm, als wir irgendwo in einer simplen Presseverlautbarung sagten, wir lehren über ein Projekt in Afghanistan auch den Taliban erste Hilfe.
Ja.
Aber es ist doch gut, wenn die Taliban als Kämpfer erste Hilfe beherrschen. Und wenn man ihnen da auch noch beibringt, du musst auch den Gegner eventuell verbinden.
Genau, also das als Kanal nutzt oder
als Kanal und als konkrete Hilfe. Für uns sind ja auch verletzte Kämpfer zu betreuen und vom Völkerrecht her ja absolut konform. Ein anderer Shitstorm, der erlebt ja der IKRK-Präsident Maurer in seinen letzten Dienstwochen, bevor er in Pension ging, mit der Ukraine. Ein Shitstorm durch die ukrainische Regierung ausgelöst, weil er, was er muss, sich auch mit Lavrov und der russischen Seite trifft. Aber wie soll man denn sonst über Gefangenenaustausch, über humanitäre Mindeststandards und Ähnliches reden?
Ja, absolut. Aber da sieht man auch, dass natürlich in einem bewaffneten Konflikt insbesondere die betroffenen nationalen Gesellschaften
die Stimmung ist
bestimmte Interessen auch haben natürlich.
Sagen wir so, die Regierungen, die ihre Systeme dann natürlich instrumentalisieren.
Ja, genau.
Und deswegen ist es wichtig, im Konfliktfalle die Federführung des Operativen letztendlich, wenn man die Weltdrohkreuz Halbmondgemeinschaft nennt, dem IKRK als neutraler Instanz zu überlassen. Denn das schützt ja dann auch eine nationale Gesellschaft, zu sehr instrumentalisiert zu werden.
Ja, genau. Und wir kommen auch gleich noch dazu, vielleicht wie wichtig das ist, aber auch eben im bewaffneten Konflikt, aber natürlich zu jeder Zeit sonst auch insbesondere sich zu bemühen um so Dinge wie Neutralität, Unparteilichkeit und Unabhängigkeit, um dann in solchen Zeiten auch tatsächlich die Menschen, die da konkret im Einsatz sind, ja auch zu schützen. Aber vielleicht vorher nochmal allgemein, wir haben es ein bisschen schon
besprochen. Da sind wir eigentlich wieder beim Punkt, weshalb brauchen wir Konventionsbeauftragte?
Absolut.
Wir müssen unsere Counterparts in Regierungen über dieses Paradoxon. Wir sind ein Auxiliar in humanitären Fragen, aber du hast dich verpflichtet, unsere Unabhängigkeit zu garantieren. Das muss im Bewusstsein sein, bis runter zum Landrat.
Total, nach außen, aber ich finde genauso nach innen ja auch, um den Leuten das klar zu machen und eben auch schon die vorzubereiten auf so Situationen, wo es dann drauf ankommt. Und das wäre vielleicht verbunden, meine Frage damit wäre, also folgt aus dieser Situation oder aus diesen Besonderheiten, ich habe es genannt, so irgendwie eine besondere Verantwortung oder eine besondere Ernsthaftigkeit für die Rotkreuzarbeit, würden Sie das sagen?
Unbedingt. Und es wird ja auch in der jetzigen politischen Diskussion, wenn man versteht, wir können nicht mehr überall mitmachen. Wir können nicht mit allen Wohlverbänden im gleichen Orchester uns orchestrieren. Es gibt Dinge, wo wir sagen, das DRK kann hier nicht unterschreiben. Das DRK hat hier eine neutrale, eine unparteiliche Position einzunehmen. So sehr wir euch verstehen, aber geht halt nicht.
Und das wäre dann ja die Konsequenz, also Sie haben das schon mit Amnesty beschrieben, das wäre das weitere Beispiel. Also das heißt, unser Verhältnis zu anderen Organisationen mit ähnlichen Aufgaben kann dadurch auch beeinflusst oder geprägt sein, zu sagen, hey, wir sind ganz oft irgendwie vielleicht auch einer Meinung, aber in dem Moment müssen wir uns
abgrenzen. Und das wäre das Wichtige, dass wir das im Vorfeld mit allen anderen schon klären. Wie gesagt, Aufgabe eigentlich der Konventionsbeauftragten. Es muss zum Beispiel ein Leiter eines Stabes wissen, im Konfliktfalle, dass er das Rote Kreuz nicht einsetzen kann für Hilfeleistungen jenseits des Sanitätsdienstes beim Durchzug befreundeter Truppen.
Ja, das finde ich ganz spannend. Da ist ja gerade die Diskussion, das ist ja dieser sogenannte Host Nation
Support. Host Nation Support ist puristisch ein Verstoß fürs Rote Kreuz.
Also nur, dass das nochmal klar ist, also Host Nation Support meint, man erbringt, sagen wir mal, also Logistikaufgaben oder
ganz einfach, die Amerikaner setzen in Bremerhaven Truppen ab, die in die mögliche Front ins Baltikum verlegt werden durch die Bundesrepublik.
Und, Rote macht und dann könnte man
als Landrat sagen, wenn die durch meinen Landkreis gehen, bekommen die die und die und die Unterstützung, die müssen wir geben, und das macht dann der Betreuungsdienst des Roten Kreuzes.
Genau.
Und da muss das der Betreuungsdienst des Roten Kreuzes zunächst mal zurückschrecken.
Mhm. Man muss sagen, stopp, das ist mit den
Ansätzen nicht
vereinbar.
Ja.
Und das heißt, es müssen dann andere Organisationen
machen. Müssen andere machen.
Ja. Okay.
Und das muss sowohl unser Betreuungsdienstchef wissen, als auch der Landrat.
Mhm. Und vielleicht auch wieder dieses besondere Verhältnis zu sagen, ja, wir prüfen das wohlwollend, aber wir grenzen uns ab, genau, und sagen, stopp,
da geht's Grundsätze
nicht zu vereinbaren. Und das muss dann auch die Gegenseite akzeptieren und nicht beleidigt sein und beim nächsten Mal vielleicht zurückhaltender mit Unterstützung sein.
Im Konfliktfalle, wie man im Friedensfalle eventuell sagt, wir machen einen Bewirtungsvertrag mit. Aber es ist gefährlich.
Hm. Genau, also das.
Weil die Neutralität entsteht ja durch die subjektive Wahrnehmung der anderen Seite.
Das wäre genau der Punkt gewesen. Also ich glaube, dass das ja jetzt auch deutlich geworden ist, weil es wieder die bewaffneten Konflikte halt näher an uns rangerückt sind und präsenter sind. Und dass eben aber sowas wie Neutralität und Unparteilichkeit eben jeden Tag wichtig ist, um nicht den Eindruck zu erwecken oder Beispiele zu liefern. Und ich finde, das vielleicht auch unterstützt durch sogenannte soziale Medien heute noch verstärkter ist, dass jede Situation zu beliebigen Zeitpunkten mit beliebiger Reichweite eben dazu führen kann, dass die gesamte Organisation da irgendwie Schaden nimmt im Sinne von, ey, die sind ja gar nicht neutral.
Also, und drum dürfen wir auch nicht, wenn Sie heute Nachrichten hören, das ist übrigens ein deutsches Phänomen, man spricht, wenn man über Nahost spricht, von der Terrororganisation Hamas.
Mhm.
Könnte das Rote Kreuz so nie sagen. Wir sprechen von der Hamas. Übrigens die meisten Europäer auch, nur wir und paar andere. Denn Terrororganisation qualifiziert negativ. Das nimmt Partei gegen.
Mhm.
Gegen eine Konfliktpartei.
Genau, das heißt, die.
Also wir sprechen von der Hamas und wir sprechen von Israel, aber wir und von Palästinensern und PLO, aber wir kategorisieren die nicht.
Das heißt, also Sprache ist da auch ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, wo man sensibel sein muss und vielleicht sensibler als andere Organisationen.
Unbedingt. Auch. Denn Terrororganisation wertet negativ, nimmt Partei gegen.
Mhm.
Also bin ich nicht mehr unparteiisch.
Mhm.
Und aus welcher Terrororganisation ist manchmal dann ja auch schon ein Nobelpreisträger für den Frieden entstanden?
Zu unterschiedlichen Zeiten, genau.
Denken Sie an die Entwicklung der Taliban. Mhm. Erst waren sie die Freiheitskämpfer gegen die Sowjets, vom Westen unterstützt und aufgebaut in Westpakistan. Damals nannte man sie Mujahedin und Freiheitskämpfer. Und sie sollten den Glaubenskrieg gegen die bösen Sowjets führen. Jetzt, wo sie den Glaubenskrieg gegen die bösen Westler führten, waren sie plötzlich Terror. Also es ist sehr subjektiv, wie man was einstuft.
Ja, klar.
Ja.
Genau. So, jetzt haben Sie es schon angesprochen. Die Konventionsbeauftragten haben ja eben die Rolle, genau auf die Grundsätze und diese Sonderstellung auch hinzuwirken, nach außen, nach innen. Jetzt haben Sie ja die Ehre, im Landesverband Brandenburg dieses Amt auf Landesebene zu bekleiden. Das heißt, es ist ja eine gute Chance, sich um diese Themen zu kümmern. Was können Sie mal die Rolle des Konventionsbeauftragten oder die Aufgaben beschreiben und vielleicht auch so ein Stück weit, was Sie jetzt draus machen?
Also ich berate den Präsidenten und die Landesgeschäftsstelle. Ich zensiere manches, was verlautbart wird. Dinge werden mir vorgelegt, gerade in diesem Bereich jetzt Wohlfahrt, Demokratie und Ähnlichen. Und ich verbiete auch manches. Also ich greife hier operativ ein.
Und das klingt jetzt ja sehr negativ, aber es ist...
Nein, es ist zum Schutze
genau
der unserer Organisation.
Genau, und zwar immer einfach entlang der Grundsätze und der konkreten Bedeutung für diese Tätigkeit.
Parallel baue ich ein Netzwerk auf, das in jedem Kreisverband einer ist, der Konventionsbeauftragter ist. Da haben wir erst von, da fehlen uns noch 7, Schulung dieser Leute.
Mhm.
Und wie gesagt, Dialog auch mit allen Stellen im Roten Kreuz. Schöne Sache, als das mit der Ukraine losging, fingen manche an ihren Geschäftsstellen die ukrainische Flagge zu hissen.
schwierig. Also nicht.
Solche Dinge untersagen wir dann. Und da bin ich dafür zuständig.
Und das sind ja auch, da macht man sich ja nicht immer nur beliebt und so, also macht Ihnen das Spaß? Oder?
Aber eigentlich bisher reicht die Autorität, um das ohne Druck zu schaffen. Also es ist grundsätzlich Verständnis da. Es ist eigentlich eine Offenheit da und mehr eine Dankbarkeit, dass jemand da ist, der hier begründen kann, warum man was nicht tut.
Genau, jetzt haben Sie schon gesagt Beratung, aber was würden Sie sagen, was sind so Kanäle oder Möglichkeiten, um eben darüber aufzuklären, sowohl nach innen, jetzt haben Sie schon gesagt, Sie bilden die Konventionsbeauftragten auf anderen Verbandsebenen aus, aber es muss ja im Prinzip irgendwo transparent werden, eben für Rotkreuzerinnen und Rotkreuzer, aber wie Sie es beschrieben haben, für den Landrat, für von mir aus eine Landesregierung, für Ministerien, für Streitkräfte, Vertreter und so. Gibt es da Gelegenheiten oder Formate?
Also ich würge primär erstmal in die Geschäftsstelle rein, damit die mit diesen Stellen zu tun haben, Firmen sind.
Mhm.
Wir warten jetzt ab, aber das ist jetzt die Präsidiumsgeschichte. Wir haben ja Neuwahlen im Herbst, mit der neuen Landesregierung dann in diesen Dialog zu treten.
Mhm.
Das macht man mit den Neuen, mit dem neuen Parlament.
Und gibt es da Gelegenheiten dazu? Also ich meine, ich kann ja sagen, ja.
Also wir hatten bisher eine, das war noch eine Videoschalte, wie wir das so von Corona-Zeiten eben gelernt haben, mit Parlamentariern und Regierungsvertretern, wo wir das Rote Kreuz, die Sonderstellung vorstellten.
Mhm.
Aber ich mache das ja jetzt erst 1,5 Jahre.
Mhm. Genau, und Sie haben ja noch das Privileg, also das ist ja auch manchmal eine Herausforderung, Konventionsbeauftragte sind im Ehrenamt, das heißt, das ist halt zeitlich auch vielleicht manchmal nicht so ganz einfach. Jetzt weiß ich schon, Rentner haben ja noch weniger Zeit, aber theoretisch hätten sie ja ein Zeitkontingent, was sie dafür einsetzen
das
können.
Das habe ich auch geplant, das setze ich auch ein, neben meinem Arabischstudium.
Oha, okay. Das heißt, Sie wollen da nochmal...
Nö, das mache ich auch Spaß.
Was? Okay, ja.
Ich spreche slawische Sprachen, mhm. Englisch, da hat man in der Schule Latein gehabt und Altgriechisch und dann mal was ganz anderes. Und es ist tatsächlich was ganz anderes.
Mhm. Ein guter Zeitpunkt zu gucken, habe ich denn was vergessen? Also gibt es noch Aspekte, wo Sie das Gefühl hatten, wenn wir heute über die Sonderstellung reden, dann muss das auf jeden Fall zur Sprache kommen.
Also ich würde nur nochmal zusammenfassen, was ist die Sonderstellung? Mhm. Das ist einmal Internationalität und deren Folgen, also Sonderstellung dann auch der Konferenz und der Beschlüsse. Wir haben keine Verbandsbeschlüsse, sondern wir haben Beschlüsse mit den Staaten, die wir erfüllen müssen. Zweitens die Auxiliarität, dieses Binnenverhältnis Staat und Rotkreuz oder Rothalbmondgesellschaft. Und als drittes den 1,26 Genfer Abkommen, der uns, ohne dass wir entscheiden können, verpflichtet, im Sanitätsdienst der Streitkräfte mitzuwirken. Da haben wir, da gibt's keine Frage des Ob, sondern nur des Wie. Und spannend wird sein, wie wir das ausgestalten unter der heutigen Bedrohungslage.
Genau, also wo das ja eben nicht nur fiktiv ist.
Genau.
Ja.
Mhm. Und ob wir schon Kriegspartei sind oder nicht, das spielt fürs Rote Kreuz keine Rolle. Ich sag immer, es gilt die subjektive Wahrnehmung der anderen Seite. Also wissen Sie, wie ich es beantworten würde.
Okay, zum Abschluss. Jetzt haben Sie ja unglaublich...
Aber vielleicht noch ein Punkt,
ja?
Dass das, was unser Leitfaden auch Richtung Ethik ist, die Grundsätze, mehr sind als eine moralische Substanz mit Humanität und mit Universalität und so weiter und Neutralität und Unparteilichkeit, sondern dass die uns per Gesetz verpflichtend auferlegt sind.
Ja, okay, genau. Also das heißt, es ist keine rein philosophische Frage, sondern Es hat wirklich ganz, also erst eine Verbindlichkeit und dann natürlich auch konkrete Auswirkungen auf das, was wir tun.
Ja,
okay. Ja, vielen Dank für die Zusammenfassung. Sie blicken ja eben zurück auf eine unglaublich lange und, würde ich sagen, schon auch außergewöhnliche Zeit im Roten Kreuz, sowohl ehrenamtlich, aber vor allem dann auch hauptamtlich und jetzt wieder ehrenamtlich stärker. Wenn man Sie fragt, was ist Ihr prägendstes Rotkreuz-Erlebnis? Was fällt Ihnen da ein?
Das sind immer die ersten Einsätze. Also für mich war prägend, als ich, es war Nebel, in Erivan landete bei dem Erdbeben 88 im Dezember, kurz vor Weihnachten. Und dann wurden wir am nächsten Tag im Bus gesetzt und fuhren in dieses Tal runter nach Spittag, total zerstörte Stadt. Das hat mich gar nicht so beeindruckt. Was mich beeindruckt hat, dass links und rechts dieser Straße an diesen Häuserruinen vorbei überall ganz einfache Holzsärge standen, so einfache Brettersärge und einen ganzen Straßenzug lang links und rechts nur Särge. Das ist ein Bild, das zum Beispiel bleibt. Das ist jetzt nichts Besonderes, aber das ist so eine Wahrnehmung. Mhm. Und eine andere Wahrnehmung war Pakistan. Da war ich in diesen Gegenden, die nicht so richtig kontrollierbar sind, zur afghanischen Grenze hin. Wir haben da eine Gesundheitsstation ausgestattet, gefördert. Und dann gehe ich da damals mit Präsident Seiters rein, haben das besucht. Ilna war auch dabei.
Als Botschafterin quasi.
Ja, und dann sagt so eine junge Krankenschwester, erzählt uns, wie sie hier arbeiten und begründet es mit der Sonderstellung. Da dachte ich mir, da haben wir im DRK noch viel zu arbeiten. Mhm. Wenn die im entlegenen Gebiet Richtung afghanische Grenze so eine junge Krankenschwester, die so eine Mutter-Kind-Station da leitet, das runterbeten kann, hat ganz andere Voraussetzungen als wir.
Ja.
Und wenn ich das bei uns in einer Pflegestation des Roten Kreuzes frage. Ich glaube nicht, dass ich von der Krankenschwester da die Antwort kriege.
Vielleicht nicht von jeder, genau. Das heißt so dieses Thema Information und Identifikation
wo
auch der Menschen.
Wo arbeite ich?
Ja, genau. Und warum?
Was ist das für Organisation? Und wir haben, glaube ich, immer, weil wir einfach anders groß wurden, gerade in den 70er Jahren, wo dieser ganze Wohlfahrtsbereich dann ausgebreitet wurde, im Sinn der Subsidiarität und immer größer wurde und das Rote Kreuz zu Recht auch mitmachte, verlernt, die Leute im Roten Kreuz zu unterweisen, sondern wir unterweisen in der Berufsfachlichkeit.
Ja.
Also, man geht ins Rote Kreuz, weil man Rettungsdienst fahren will.
Ja, ja.
Man geht ins Rote Kreuz zufällig, weil die Stelle im Altenheim mir passt und weil es
örtlich nahe ist.
Örtlich nahe ist und was auch immer. Aber man geht nicht ins Rote Kreuz, weil man eigentlich ins Rote Kreuz geht.
Genau, umso wichtiger
und
ist
deswegen müssen wir daran arbeiten, je mehr die Ernsthaftigkeit der Grundaufgabe Rotes Kreuz, nämlich im Konflikt tätig zu sein, auf uns zukommt.
Umso wichtiger, dass insbesondere zum Beispiel Formate wie das Rotkreuz-Einführungsseminar, wo das zwar mit wenig Zeitanteil, aber auf jeden Fall eine Rolle spielt, dass das möglichst breit sowohl für ehrenamtliche als auch für berufliche MitarbeiterInnen verbindlich auch stattfindet.
Vor allem für berufliche. In den Bereitschaften wissen die Leute oft mehr über das Grundsätzliche als in den hauptamtlichen Zirkeln.
Genau. Mich hat gerade noch berührt dieses Bild, was Sie beschrieben haben aus Armenien mit den Särgen am Straßenrand. Was ich mich noch gefragt habe, was wir vorher nicht besprochen haben, wie kamen Sie denn dazu, dass Sie da plötzlich einfach mal kurz ins Erdbebengebiet, ins Ausland gereist sind? Wie waren Sie da vorbereitet?
Das ist ganz einfach. Der damalige Bezirksgeschäftsführer Mitschke, Obermittelfranken, war zufällig auf einer Tagung in Bonn und abend in der Bar in Meckenheim, in der Bundesschule, sprach der Abteilungsleiter, einer meiner Vorvorgänger, Bernd Hoffmann, wir haben so Probleme, Personal zu kriegen, die auch Russisch können, für diesen Einsatz. Und dann sagt der Mitschke, ich glaube, da kenne ich einen. Und dann hat mich ein paar Tage später Herr Ziemei, den ich wieder kannte, angerufen. Ziemei war zuständig für die ganzen Themen Hilfsorganisationen. Herr Richard, haben Sie schon was vor die nächsten Tage? Es war Badach vor Heiligabend. Ich dachte, na ja, Weihnachten. Na ja. Haben Sie Lust? Können Sie? Sind Sie gesund? Da habe ich gesagt, ja. Und am nächsten Tag war ich dann in Bonn und am übernächsten Tag bin ich mit einem Frachtflugzeug, einer zweipropellierigen Antonov, ab Köln Bonn abgehoben.
Okay, also man wird wahrscheinlich dazu sagen, heute würden wir versuchen, unsere Auslandseinsatzkräfte etwas intensiver vorzubereiten.
Ich war absolut auf diesen Einsatz nicht vorbereitet. Und ich nehme es an, auch weil ich vorher über DAAD und Bundesförderung zeitlang in der Sowjetunion als Austauschwissenschaftler gearbeitet habe, ich mit dem System auch klarkam. Ich glaube, das war der einzige Grund, weshalb ich dann so schnell auch Chef der Föderation wurde, dort unten, in ihrem größten Einsatz, mit teilweise 400 Delegierten.
Okay, also es ging auch sehr, sehr schnell, dass Sie da eine große Verantwortung hatten.
Genau.
Okay, aber es hat halt dann gut gepasst.
Das hat dann gut gepasst und ich konnte halt auch damals noch mit diesen Nachrichten, KGB-Stellen und so umgehen. Man muss sich ja vorstellen, wir sind da naiv rein in die Sowjetunion und haben am Hotel oben Funkmasten aufgebaut. Muss man heute unvorstellbar. Man hätte uns ja auch wegen Spionage einrasten können. Ja. Ich darf es ja nicht mal hier machen. So, und ich glaube, das hat dann ganz gut gepasst. Ja.
In dem Zusammenhang, gerade noch ein anderes Bild, aber letzte Frage. Was würden Sie denn Menschen empfehlen, die jetzt neu ins Rote Kreuz kommen, egal ob jetzt ehrenamtlich oder beruflich, wo Sie vielleicht einen Tipp haben, wenn Sie sagen, keine Ahnung, das hätte ich auch gern gewusst, oder was würden Sie den Leuten mitgeben? Was ist Ihr Tipp an neue Rotkreuzerinnen und Rotkreuzler?
Die Chance der Vielfältigkeit des Verbands zu nutzen, nicht auf einem Gleis zu bleiben. Als ich eintrat, wollte ich eigentlich nur Rettungsdienst fahren. Das war spannend mit 17 Jahren. Da durfte man als dritter Mann noch mit. Da war man auch Held. Ja, aber ich habe später festgestellt, dass der Sanitätsdienst, wenn man die weltweiten Lagen nimmt, eigentlich gar nicht so oft zum Einsatz kommt.
Nicht die zentrale Aufgabe.
Nicht die zentrale. Ja. Wenn ich jetzt auf Bereitschaften denke, ist der Betreuungsdienst viel wichtiger. Ja, also breit bleiben, offen bleiben.
Okay, vielen Dank. Also Gelegenheiten gibt es ja genug. Und genau, an der Stelle herzlichen Dank für das Gespräch. Hat mich sehr gefreut, dass es geklappt hat.
Vielen Dank. Und ich glaube, es ist auch einigermaßen locker rübergekommen jetzt. Ja,
hoffe ich auch.
So, und das war's schon wieder. Informationen und weiterführende Links zu dieser Folge, aber auch zum gesamten Podcast und den bisherigen Gästinnen findet ihr auf der Webseite unter 7gutegründe.de. Das könnt ihr mit der Zahl am Anfang schreiben oder auch mit dem Wort 7gutegründe.de. Ansonsten freuen wir uns immer über eure Ideen, Beiträge, Kommentare und Kritik zu diesem Podcast. Schreibt uns einfach eine Mail an 7gutegründe@insohr.de. Bis zum nächsten Mal.
Eine Produktion von Ins Ohr.